Überraschung! Heute erwartet euch eine Sonderfolge. Und auch diese Sonderfolge hat selbstverständlich einen Presenter. Das ist nämlich Wahoo. Wahoo Fitness, auch dieser Name dürfte euch geläufig sein, hat gerade seinen neuesten GPS-Radcomputer rausgebracht. Wie euch aufgefallen ist in den vergangenen Wochen, stellt Wahoo hier wöchentlich immer neue Produkte oder Upgrades bekannter Produkte vor, um im Endeffekt euch ein Bild von dem gesamten Wahoo-Ecosystem zeichnen zu können. Und heute kommt eben der neueste GPS-Radcomputer dieses Ecosystems raus. Und zwar ist das der Element Roam, den Wahoo da auf den Markt gebracht hat. Und dieses Flaggschiff ist vollgepackt mit einer Reihe von ganz vielen Neuheiten. Schlagworte wie echtes Dual-Band-GPS, eine verbesserte Navigation, aktualisierte Summit-Segment Climb-Darstellung, ein kontrastreicherer Bildschirm mit 64 Farben und das Ganze auf 32 GB erweiterte Speicherkapazität sind nur wenige von, wie ich gerade schon sagte, zahlreichen neuen Features dieses Gadgets. Die Navigation steht beim Design und der Entwicklung des leistungsstärksten und intuitivsten GPS-Radcomputers, der das Wahoo-Ökosystem je anführte, an ganz zentraler Stelle, ergibt ja nur Sinn. Durch sein Dual-Band-GPS wird man auch dann ganz sicher ans Ziel gebracht, wenn Bäume, tiefe Täler oder viele von uns Stadtkindern kennen das auch, urbane Straßenschluchten gegebenenfalls den Empfang stören könnten. Und das Ganze hält dieser GPS-Radcomputer 17 Stunden lang aus. Also maximal, aber bis zu 17 Stunden. So lange hält dieser Akku. Dank der 64-Farben-Anzeige gibt es nicht nur deutlich bessere Kartendarstellung. Auf den Trainingsseiten werden jetzt beim Roam wichtige Trainingszahlen wie beispielsweise Watt oder Herzfrequenz auch farbig unterlegt, damit ihr nachvollziehen könnt, in welchen Bereichen ihr gerade tretet, also welche Leistung ihr liefert oder was euer Puls von dem hält, was ihr da gerade auf dem Rad tut. Das heißt, die entsprechende Zone, in der ihr gerade seid, wird abgebildet von blau über grün, gelb bis, wenn es dann, wie man hier im Norden so schön sagt, wirklich Not tut, zu tiefrot. Also alle Bereiche, die das Training so für euch bereithält, könnt ihr auf dem Roam nachvollziehen. Darüber hinaus hat dieses Gadget natürlich noch viele, viele weitere Funktionen. Welche genau das sind, findet ihr auf wahoofitness.com heraus. Alle Informationen, die ihr dazu braucht, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich euch ganz viel Spaß und vielleicht neue Erkenntnisse mit unserer Sonderfolge heute. Viel Freude damit! Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Power & Pace Triathlon Training. Ich bin heute natürlich wie immer nicht alleine, aber auch nicht nur mit einem Gast dazu geschaltet, sondern mit zwei Jungs aus unserem Redaktionsteam. Und zwar wollen wir uns heute mal ein bisschen mit dem Hawaii-Männerrennen am ersten Tag, als auch die Profifrauen gestartet sind, beschäftigen. Und dazu habe ich heute meine werten Kollegen Simon Müller und Lars Bicher zu Gast. Moin Jungs.
Moin.
Moin. Jetzt hat jeder gewartet, dass der andere zuerst sagt.
Wir sind beide zu höflich. Ich wollte gerade sagen, als du eingeleitet hast, jetzt haben wir einen, der Radfahren kann, einen, der laufen kann und zwei, die Triathlon machen.
Drei, hallo.
Ja, von den Gästen. Drei, die Triathlon machen.
Korrekt. So, das heißt, das haben wir schon mal ganz gut hingekriegt, haben wir stundenlang geübt, hier zeitgleich morgen zu sagen. Und da will ich auch gar nicht mehr viel Zeit verlieren. Ich würde sagen, einer von euch beiden, und da lasse ich jetzt Simon den Vortritt, Lars, wenn es für dich okay ist, dass du dich einmal vorstellst und Lars schließt direkt an, bevor wir mit dem Thema anfangen, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute wissen, wer denn hier am Start ist.
Ja, ich bin Simon. Teilzeitredakteur mittlerweile bei Spomedes und Triathlon und habe genauso wie Lars jetzt mittlerweile vor, wie lange ist es denn her? Eine Woche, zwei Wochen?
Anderthalb Wochen.
Den Ironman Hawaii als quasi Saisonabschluss und Saisonhighlight gemacht. Habe für meine Wenigkeit 3 Jahre drauf gewartet, weil mein Quali-Rennen schon im November 2019 war. Also eine lange Durststrecke, eine lange Wartezeit und habe das jetzt trotz einiger Widrigkeiten hinter mich gebracht und bin froh, dass die lange Wartezeit jetzt ein Ende hat.
Das kann ich mir vorstellen.
Mittlerweile sieht man auf jeden Fall ein Lächeln drüber. Mal gucken, ob das noch anhält, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, ich bin Lars, Redakteur bei der Triathlon. Mache seit einem Jahr Triathlon, habe mich in dem Sinne auch erst letztes Jahr für Hawaii qualifiziert. Kann mich jetzt zum, ja, würde ich sagen, Glück auch Hawaii-Finisher nennen, mit allen Umständen, die dabei waren. Aber ich habe das Rennen auch gemeistert. Also die Insel hat auf jeden Fall nicht gewonnen, so wie es bei manchen anderen ist. So kann man es auf jeden Fall sagen. Und genau, bin dem Triathlon-Sport auf jeden Fall verfallen.
Ja, zu Recht.
Du kannst auch deine Einleitung nicht abschließen, ohne zu sagen, dass du eine FDP von über 400 hast. Also das würde ich ja sogar beim Lebenslauf, als erste Notiz reinschreiben.
Aktuell glaube ich es nicht, aber ich war schon häufiger drüber. Das hat
Sinn. So auch in Smalltalk einsteigen. Hallo, ich bin Lars, FDP 400.
In dem Swift-Team, in dem ich immer mitfahre, habe ich auch den Spitznamen Mr. 400 Watt.
Genau. Ja, zu Recht.
Ja,
genau. Wollte gerade sagen. Ja, vielleicht sagen wir an der Stelle mal ganz kurz, warum wir heute überwiegend über dein Rennen sprechen werden, Simon. Weil, wenn diese Folge rauskommt, ganz unerwartet auf einen Mittwochmorgen, habt ihr sicherlich schon Carbon-Laktat gehört. Da wird nämlich Lars jetzt schon sein Bestes gegeben haben, um von dem Rennen zu berichten, wie du es wahrgenommen hast. Aber ich denke mal, du wirst hier und da auch ein paar Anekdoten mit einspielen können, wenn Simon erzählt, wie so vielleicht deine Vorbereitung lief und wie du letztendlich das Rennen auch erlebt hast.
Absolut, da werde ich mein Senf dazugeben. Aber genau, ich habe das Donnerstagrennen auf jeden Fall auch gut verfolgt über den Live-Ticker und vor unserer Villa oder vor dem großen Tor, das da das Swift-Grundstück quasi hatte, und habe da in dem Sinne auch alle, die ich so auf dem Ticker verfolgen konnte, dann immer möglichst vorne abgepasst, um da dann anzufeuern. Das war auf jeden Fall so für mich teilweise so am Donnerstag ein Hin- und Herlaufen zwischen klimatisiertem Raum und runterkühlen und dann auf die App gucken, wann der eventuell wieder vorbeikommt und da anfeuern, sodass da auf jeden Fall was vorm Haus so ein bisschen gesehen wird.
Mega. Das heißt, hast du Simon auf der Strecke gesehen?
Aber natürlich, auch lauthals angefeuert.
Hammer.
Genau.
Stark.
Ja, genau. Ja. Da wurde mir auch einmal kurz im Vorbeigehen berichtet, wie das Rennen bis jetzt lief. Und dann war Simon aber auch schon weg.
Okay, alles klar.
Genau. Ja, ich glaube, ich hatte nicht in den paar Sekunden nicht mehr übrig, als ich hatte einen Platten in T1, habe ich, glaube ich, gerufen. und bin dann weiter und war dann weg.
Und von mir kam so viel wie...
Scheiße. Genau. Ja, man läuft ja nicht mehr so schnell dann am Ende im Marathon, aber noch schnell genug, als dass die Konversation nicht mehr länger sein können.
So ist es. Das war auf jeden Fall unser Austausch zum Rennen. Während des Rennens auf jeden Fall sehr gut gemacht.
Stark.
Und sonst hatten wir uns, glaube ich, die Tage vorher einmal getroffen beim Hoala Swim, wo wir einmal schon kurz gequatscht haben. Genau, aber so hatten wir da auf jeden Fall über die Woche in dem Sinne auch schon mal einen kurzen Austausch und haben uns da gegenseitig bei den Rennen jeweils ja verfolgt und angefeuert.
Ja, ich habe Lars dann im positiven Sinne heimgezahlt, habe ihn auch versucht zu supporten, zwei Tage später ein paar Zeiten, Abstände und Platzierungen und so zuzurufen und habe dann in der App nur seinen Zeitverlust irgendwie registriert. Und mein erster Impuls war dann, als ich den Split gesehen habe und wie viel er dann zurückgefallen ist, so, ey, das kann nicht sein, dass der Nächste aus unserem Team jetzt einen Platten hat. Da dachte ich echt, das gibt's doch nicht. Und irgendwie eine halbe Stunde später schickt Frank mir ein Foto und meint so, ich weiß jetzt, wie es ist, wenn man mit einem Platten gesidelined ist und dann das ganze Feld an einem vorbeizieht, und hat dann ein Foto geschickt, wie er einen Platten mit einem Motorrad hatte. Und da dachte ich dann wirklich, ey, also unser Team ist ja wirklich verhext, kann ja jetzt nicht sein, dass zwei Leute einen Platten haben und dann sogar Frank auf dem Kameramotorrad. Also da dachte ich echt schon für einen kurzen Moment, womit haben wir das jetzt verdient? Aber gut, dann habe ich erst danach, nach dem Rennen, erfahren, dass es bei Lars dann gar kein Platten war. Aber bis zu dem Zeitpunkt kam ich echt nicht aus dem Staunen heraus, wie viel Pech wir irgendwie als Team hatten.
Ja, Wahnsinn, da war einiges los. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Jetzt haben wir ein bisschen schon, oder ihr habt schon ein bisschen einblicken lassen, wie es auf der Insel so lief. Du hast gesagt, 3 Jahre hast du auf deinen Start gewartet, Simon. Also ich weiß, in Cozumel hast du dich qualifiziert, ne? Oder auf? In? Auf?
Ja.
Da war ziemlich warm. Ich glaube, da waren schon hawaiianische Bedingungen, was sicherlich der Grund war, warum du dir das Rennen ausgesucht hast, nehme ich mal an. Nimm uns mal mit, wie man heutzutage so schön sagt, von dem Tag, weil das Rennen habe ich dann nachlesen dürfen in der Ausgabe. Ich weiß nicht, wer die Ausgabe auch noch vor Augen hat. Da hast du ja auch sehr detailliert von dem Rennverlauf berichtet und dass es dir am Ende richtig, richtig dreckig ging. Ich weiß gar nicht, ob sogar Bewusstlosigkeit eine Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich nicht mehr so gut, aber ich mag es. Ich glaube schon. Das wäre ja auch nicht die Seltenheit unbedingt. Also da war einiges los. Und wie ging es dann weiter mit dem großen Ziel Hawaii?
Ja, erstmal war es tatsächlich, also war die Erfahrung von damals so abschreckend, dass ich zwar froh und glücklich darüber war, dass ich mich qualifiziert habe und dass es dann auch für einen AK-Sieg und auch irgendwie so eine gute Zeit damals gereicht hatte. Also ich wollte halt irgendwie unter 9 Stunden im Idealfall finishen. Dann sind es 8:45 geworden. Damit war ich wirklich sehr, sehr happy, gerade irgendwie wie dann die letzten 1,5 Stunden gelaufen sind. Und dann war ich aber so abgeschreckt irgendwie davon, weil es mir wirklich dann 1,5 Tage so schlecht ging, dass ich dachte, also das will ich eigentlich nicht nochmal machen, gerade bei den Bedingungen. Und dann, das hielt auch noch echt eine Weile an. Also es war nicht so, nach einer Woche geht's dir gut und dann freust du dich und dann sagst du, geil, irgendwie nächstes Jahr nochmal auf Hawaii dann. Also das hat auf jeden Fall so ein paar Spuren hinterlassen und das hat echt eine Weile gebraucht. Zum Glück habe ich dann irgendwie im Laufe der Zeit auch mehr rausfinden können, woran das halt lag. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere dunkel. Ein ganz großes Problem für viele auf Cozumel war, dass es da kein Wasser in Bechern gibt, sondern nur abgepackt in Wasserbeuteln, die man quasi aufbeißen muss oder die dann zerplatzen und du zerdrücken
Ach,
musst.
krass.
Und das hatte halt zur Folge, dass halt über den Marathon und wenn es dann 33, 34 Grad sind, wird es halt irgendwann hinten raus auch echt ein Problem, du wahnsinnige Schwierigkeiten hattest, Wasser zu trinken. Und dann habe ich das halt irgendwie versucht zu kompensieren, so mit Cola und mit ISO und ich hatte gar kein energetisches Problem, aber ich hätte halt jedes Mal dazu irgendwie noch 150, 200, 250 Milliliter Wasser trinken müssen. Und das war halt einfach de facto nicht möglich, weil es das nicht quasi verfügbar gab. Und das ist mir dann hinten raus, so mit Dehydration und so, ja, total zum Verhängnis geworden. Und dementsprechend wusste ich halt zumindest, was das Problem war und dass es das auf Hawaii nicht geben würde, weil es da einfacher ist und die Gegebenheiten organisatorisch anders sind. Dass das auch mit den Verpflegungsstationen dieses Jahr so ein leicht oder mittelschweres Problem war, steht jetzt auf einem anderen Stern. Das hat man, glaube ich, noch nicht so kommen sehen. Das war ja also im unmittelbaren Vorfeld erst klar, dass die Verpflegungsstationen reduziert wurden, dass es weniger Helfer gibt, und dass es auch wirklich sich bemerkbar gemacht hat im Rennen. Aber das war so ein bisschen das im Vorfeld, wo ich mir überlegt habe, okay, was würdest du anders machen und was nimmst du dann so langfristig für Hawaii daraus mit? Weil das war natürlich irgendwie meine größte Sorge, weil die Bedingungen waren vergleichbar und da, wenn du dann irgendwie so ein Erlebnis hast, hast du da schon irgendwie auch Angst vor. Und die habe ich auch bis zu dem Tag nicht richtig abgelegt. Und das hat auch, glaube ich, dazu geführt, dass ich ohnehin schon eine eher konservativere Rennstrategie gewählt hätte, einfach weil mir klar war, gut, es kommt halt auf die letzten 1,5, 2 Stunden an. Was bis dahin passiert, ist eigentlich mehr oder weniger egal, weil, wie ein Freund von mir auf Hawaii so schön gesagt hat, nur weil jemand 3 Kilometer vom Ziel noch 20 Minuten vor dir ist, heißt es das nicht, dass er vor dir ankommt. Also dafür ist es halt Hawaii und wenn dann jemand auf dem Highway anfängt zu gehen, was dann halt bei den Bedingungen und bei der Hitze schnell passiert, dann purzeln die Minuten nur so und dann kommt es halt auf die letzten 10, 12 Kilometer erst so richtig an. Und das war auf jeden Fall was ich daraus mitgenommen habe und was dann auch im Nachhinein echt gut geklappt hat, dass ich da viel, viel Demut für die Bedingungen hatte und auch für die Verpflegungs- und Kühlungsstrategien. Genau, aber das war, glaube ich, so das Prägendste, was ich dann aus meinem Quali-Rennen so gelernt habe für Hawaii.
Das kann ich mir gut vorstellen. Na, Lars, ich habe schon gesehen, du setzt an.
Ich wollte Simon fragen, weil er hatte ja eigentlich dieses Jahr auch noch eine Langdistanz vor, die er quasi abbrechen musste. Und da war es ja auch in dem Sinne so ein bisschen verpflegungsmäßig. War das ungefähr das Gleiche wie in Cozumel oder weißt du, wo dran es da lag oder war es einfach nur absolute Magenverstimmung, keine Ahnung, woher es kam und das Rennen quasi abgehakt und gar nicht irgendwie mit in die Vorbereitung genommen dann?
Ja, also es waren definitiv zwei verschiedene Sachen. Cozumel war ja so ein bisschen, also da bin ich sehr gut über die Radstrecke gekommen, sowohl vom Kühlen her als auch von der Verpflegung. Und das war dann so, dass also sich das quasi mit die Dehydration sich einfach über die Zeit aufgebaut hat. Und was mir dann den Stecker gezogen hatte, war, dass ich bei Kilometer 27 von meinen Gels, die ich noch im Wechselbeutel 2 hatte, und die musste man wie auf Hawaii auch am Tag vorher abgeben und da kam man nicht mehr ran. Das heißt, die hingen halt auch stundenlang schon in der Hitze und waren total warm und so. Und das hatte ich komplett unterschätzt. Und wenn du dann schon über 7 Stunden dieses Zuckerzeug hast, habe ich dann so ein Cola-Gel davon genommen. Und dann ist mir davon direkt unmittelbar so schlecht geworden, dass sich einmal mein Magen umgedreht hat, als ich die warme Plüre da runtergekippt habe. Und dann kam halt oben alles raus, was noch drin war. Und dann war mir ab dem Zeitpunkt halt auch klar, das war so Kilometer 27, dass ich auch von dem süßen Zeug jetzt nichts mehr runterbekomme. Und dann war ich halt auf Wasser eingestellt und davon gab es halt nicht so viel. Und dann, habe ich wirklich irgendwie versucht, mich da dann, also es war dann sowieso nur noch 1 Kilometer, also das war das große Glück, da gab es eine Verpflegungsstation jeden Kilometer. Das heißt, man konnte dann wenigstens noch versuchen, alles mitzunehmen, was man kriegen konnte. Und dazwischen habe ich dann immer noch versucht zu laufen und dann da wirklich zu stehen und alles irgendwie in mich reinzuschütten, was ging, außer halt die ganze süße Pampe. Aber das war halt da quasi das Problem. Und da war auch sehr klar festzumachen, was der Ursprung war, was ich halt immer wichtig finde, weil du sonst ein bisschen ja ratlos bist, einfach auch für die Zukunft. Und da war es eben sehr einfach auszumachen. Und jetzt in Hannover, quasi bei meiner Testlangdistanz, die ich machen wollte, war es oder ist es halt bis heute mir auch nicht erklärbar, woran es jetzt wirklich lag im Endeffekt. Also da habe ich alle möglichen Hinweise und Tipps auch schon bekommen, bis hin dazu, dass die Flaschen nicht mit irgendwie Leitungswasser auffüllen, sondern mit Mineralwasser, weil wenn du einen empfindlichen Magen hast, dann die Zusammensetzung so unterschiedlich sein kann, dass es von der Bekömmlichkeit einen Unterschied macht. Was mich nur sehr, sehr irritiert hat, ist tatsächlich, dass das Probleme waren, die ich sonst noch nie hatte, weil ich bin eigentlich jemand, wenn ich lange Ausfahrten mache, kann ich Gels von 3, 4 verschiedenen Herstellern durcheinander nehmen und danach alles Mögliche in mich reinkippen und mir geht's wunderbar. Also ich habe keinen sensiblen Magen, deswegen hat mich das schon sehr irritiert. Und was der Ursprung war, kann ich bis heute nicht sagen. Aber es hat natürlich auch nochmal dann für zusätzliche Verunsicherung gesorgt, weil die beiden, also die Langdistanz, die ich gefinisht habe und der Versuch jetzt im Sommer, die waren dann beide auch von der Verpflegung nicht so ideal, auch wenn es beim ersten Mal dann unter einem ganz anderen Stern stand. Aber das ist natürlich nicht die beste, auch mentale Vorbereitung, um dann irgendwie ins Hawaii rennen zu gehen.
Ja, gut. Ist damit deine Frage beantwortet, Lars?
Absolut.
Gut, dann hatten wir gerade noch mal ein bisschen Cozumel Recap. Und dann ging es ja in die, also was heißt akute Vorbereitung, ist jetzt übertrieben, aber dann war ja ganz klar Ziel Hawaii-Quali erreicht. Also hattest du Hawaii die ganze Zeit im Blick und hast dich, wie du jetzt auch gesagt hast, 3 Jahre darauf vorbereitet. Und was ich so am Rande mitbekommen habe, ja ziemlich erfolgreich. Also nicht nur, was die Ergebnisse bei Testwettkämpfen betrifft, sondern auch grundsätzlich von deinem gesundheitlichen Zustand. Bist du da wirklich gut durchgekommen, oder?
Ja, also jetzt gerade in diesem Jahr war es eigentlich, also hat es sehr schlecht begonnen und ist dann sehr gut geworden, wie es halt manchmal so ist. Also ich bin quasi mit einer Verletzung ins Jahr eingestiegen, konnte 6 Wochen nicht laufen, was glaube ich echt so die längste Zeit ist, die ich nicht laufen konnte, die ich über die ganzen Jahre irgendwie jemals hatte. Und dabei ist es zum Glück dann auch geblieben. Also ich bin das ganze Jahr gesund gewesen, sowohl irgendwie was Erkältung, Corona angeht, als auch klassische Verletzungen wirklich von Belastung. Also das hätte eigentlich dann nicht besser laufen können.
Perfekt. Jetzt kannst du es dir aussuchen. Entweder wir fangen in diesem Jahr an und arbeiten uns ein bisschen bis zu deiner Anreise und deinem Start auf Hawaii vor, oder wir kürzen, aber gucken auf die letzten 3 Jahre. Das liegt jetzt an dir.
Nee, lass mal chronologisch durch dieses Jahr durchgehen.
Okay. Gut, dann starten wir. Können wir im Januar starten? Ist da was dabei, wo du sagen würdest, hier war irgendwie ausschlaggebend für meine Vorbereitung, dass ABC eingetreten ist?
Ja, die Verletzung.
Ja, okay, gut. Fangen wir damit an. 6 Wochen nicht gelaufen. Top.
Ja, das, wie gesagt, dabei ist es dann zum Glück auch geblieben und dann bin ich auch glücklicherweise danach wieder ganz gut in Schuss gekommen. Der große Vorteil beim Triathlon ist natürlich, wenn du jetzt nicht was ganz, ganz Schwerwiegendes hast, dann kannst du immer noch schwimmen und Radfahren oder dann nur eins davon. Also der Fall, wo man dann wirklich gar nichts machen kann, das sind ja dann meistens wirklich sehr, sehr schwere Verletzungen. Deswegen hatte ich halt zumindest so Glück, dass ich die ganze Zeit schwimmen und Radfahren konnte. Da war es dann auch nur halb so wild. Aber ich habe mir natürlich schon irgendwann so Gedanken gemacht, als ich dann eigentlich kein Kilometer schmerzfrei laufen konnte, auch noch über einen Monat nicht, wie das dann irgendwie funktionieren soll, wenn die ersten Wettkämpfe, mit denen du planst, so im März und April sind, und dann machst du dir halt schon irgendwie deine Gedanken. Und für mich war eigentlich so ganz ausschlaggebend, das ist halt so das Sportliche. Aber ich habe es auch einfach irgendwann vermisst, nicht mehr rausgehen zu können und einfach schmerzfrei laufen zu können. Also da waren mir irgendwie die sportlichen Ziele fast schon egal, wo ich dann einfach dachte, ey, ich bin mental irgendwann so dieses, okay, ich mache eine Woche Pause, nächsten Sonntag gehe ich dann mal wieder in den Wald, lauf ganz locker, und irgendwann hast du ja schon Angst davor. Denkst du so, gleich kommt's wieder, gleich nicht. Jetzt merkst du noch nichts, aber und das macht dich halt schon irgendwann so ein bisschen fertig, wenn du nicht weißt, was kannst du jetzt noch machen? Weil ich schon mich schon und ich nehme alle Tipps an, irgendwie, die mir jeder gibt, und auch das, was die Ärzte sagen, und es wird halt irgendwie nicht besser. Und ja, zum Glück hat sich das dann nach 1,5 Monaten gegeben und ich konnte dann langsam wieder anfangen. Von daher muss man da vielleicht rückblickend auch sagen, es hätte auch noch anders laufen können. Also hat sich dann auf jeden Fall noch jetzt im Nachhinein so zum Guten gewendet.
Ich finde, in der Sache ist man dann auch immer so mega sensibel. Also wenn es dann eventuell so Sachen sind, die man gar nicht beachtet hätte oder so. Weißt du, man läuft und man hat eventuell die gleichen Schmerzen oder das gleiche Ziehen und dann läufst du normalerweise drüber, aber dann macht man so einen Aufsatz und denkt so, boah, fuck, ey, da kommt gleich wieder was. Und ich kenne das volle Kanne, weil ich hatte ja auch zum Anfang des Jahres da, sag ich mal, diese Ermüdungsfraktur im Mittelfuß oder so, und dann ist man auch so, man läuft los und denkt so, ah, es geht. Es geht nicht. Und dann ist es wirklich so am Überlegen, ob das jetzt wirklich was ist oder ob man sich das nur vorstellt. Also ich fand so den Einstieg danach und so einen Rhythmus zu finden, dann einfach so, wie man seine Gedanken oder so oder seine Körperwahrnehmung hat, dann schon wieder eine ganz, ganz spezielle Sache.
Ja, das stimmt.
Voll. Also ich glaube, man lernt auch ganz viel dazu. Ne? Du lernst irgendwie deinen Körper nochmal besser kennen und du weißt ganz genau, welche Belastung du trotz dieser Schmerzen abkannst und welche halt nicht, aber ja, man wird total, also fast so ein bisschen zum Hypochonder, wenn man im ersten Moment nicht so richtig weiß, wie man das einzuordnen hat, oder?
Ja, gerade wenn du dann merkst, du kannst eigentlich wieder, aber bis zu welchem Punkt? Also du fängst ja nicht wieder an, deine normalen Trainingsumfänge zu schrubben und da dann halt reinzuhören, also eigentlich musst du ja schon immer aufhören, bevor ein Schmerz einsetzt. Wenn du eigentlich läufst und du merkst dann, du hast wirklich Schmerzen, dann ist eigentlich schon der Schritt zu viel gewesen. Und das dann irgendwo immer sauber zu trennen, ist halt echt eine Gratwanderung. Mhm. Und das geht ja auch oft genug irgendwie schief, dass du dann nach 1, 2, 3 Wochen wieder die gleichen Probleme hast und das dann wirklich noch langfristig eine Verletzung wird. Von daher kann man immer nur froh sein, wenn man da auch ein Körpergefühl hat, was gut genug ist, um das richtig einschätzen zu können.
Voll, definitiv. Gut, aber glücklicherweise hast du die Verletzung ja dann irgendwann überwunden nach diesen 1,5 Monaten. Ich meine, 1,5 Monate klingen jetzt schon wahnsinnig lange, aber das war ja, glaube ich, noch zu einem relativ guten Zeitpunkt. Gut, du warst seit 3 Jahren dann in Vorbereitung, von daher war das irgendwo mittendrin, ne? Kann man schon so sagen. Aber zum Jahresbeginn, das heißt, da war auf jeden Fall noch reichlich Luft und vor allen Dingen reichlich Zeit, sich trotzdem fokussiert vorbereiten zu können. Wie ging es dann weiter?
Ja, wie ging es dann weiter? Ich glaube, der erste richtige Multisport-Wettkampf, den ich gemacht habe dieses Jahr, war die Duathlon-EM. Also eigentlich Duathlon mein Format. Das war dann Anfang April. Und das lief dann auch echt ganz gut soweit. Da bin ich dann Dritter in der EM-Wertung geworden und Zweiter in einer deutschen Meisterschaftswertung. Und zwar beides zusammen. Erster ist Timo Schaffelt geworden, den kennt vielleicht auch der eine oder andere, der war auch so ein Mittenkandidat auf den AK-Sieg auf Hawaii, ist 2018 auch schon AK-Weltmeister geworden. Also ja, jemand, gegen den man durchaus mit gutem Gewissen verlieren kann. Und da war ich dann echt zuversichtlich, weil das irgendwie dann nach 7, 8 Wochen Training war und das lief halt gut soweit. Und dann hat die Saison eigentlich insofern Fahrt aufgenommen, dass ich eigentlich ganz genau wusste, okay, ich mache jetzt nochmal eine Mitteldistanz bei der Mitteldistanz-DM in Ingolstadt und ein paar Wochen später ist dann die Langdistanz in Hannover, die ich mir ausgesucht hatte. Und ja, das war eigentlich auch soweit, eigentlich relativ unspektakulär. Also die Mitteldistanz lief auch eigentlich ziemlich gut. Das war ja dieses katastrophale Regen- und Kälterennen, wo fast 50% der Leute ausgestiegen sind.
Ja, wollte ich gerade fragen. Das war doch dieses unfassbar kalte Rennen. Das ganze Wochenende war ja irgendwie verhext in Deutschland.
Ja, das war auch ganz merkwürdig, weil es hat halt so vielen Leuten bei uns den Stecker gezogen, dadurch, dass es gar nicht so schlecht angesagt war. Und da gibt es jetzt noch diese aberwitzigen Videos aus der zweiten Wechselzone, wie alle da sitzen auf dem Boden, versuchen sich die Socken anzuziehen und das kriegt einfach keiner hin. Und wirklich 2 Minuten mit allen, also das ist absurd.
Weil man die Finger nicht auseinandergekriegt hat,
Ja,
oder
gar
was?
nicht. Also nix.
Krass.
Das war echt, ich habe mich dann irgendwann bei den Radständern angelehnt und habe dann versucht, wirklich mit ganz zittrigen Händen die Dinger irgendwo darüber zu kriegen. Und also da haben wir uns alle nur angeguckt und dachten, also das. Wir sitzen jetzt hier alle im gleichen Boot, aber das ist schon echt eine absurde Situation. Und
Ja.
das war dann auch tatsächlich seit Cozumel mein erster Triathlon wieder. Also so viel Zeit lag dann irgendwie dazwischen, zwischen Ende November 2019 und Mai 2022. Und zum Glück bin ich halt so weit gefahren irgendwie mit dem Auto durch ganz Deutschland, dass ich mir auf der Radstrecke dann mit klappernden Zähnen gesagt habe, ey, wenn ich jetzt aussteige, macht's das einmal nicht besser, weil ich komme auch nicht schneller jetzt zur Wechselzone dadurch und dann wird mir auch nicht wärmer und du bist jetzt nicht irgendwie hast den ganzen Aufwand hier betrieben und bist einmal hin und zurück durchs Land gefahren für ein DNF beim ersten Triathlon seit 3 Jahren so ungefähr. Ja, dann hatte das noch ein versöhnliches Ende, bin ich irgendwie Zweiter in meiner Altersklasse in der DM-Wertung geworden, da war ich auch echt zufrieden mit. Und ja, ein paar Wörter habe ich ja jetzt schon zu der Langdistanz in Hannover gesagt, die habe ich halt irgendwie dann bei 140 Kilometern auf dem Rad abbrechen müssen, weil ich mich mehrmals übergeben habe mit den Verpflegungsproblemen. Und ja, von da an war es eigentlich kurze Pause und dann langfristiger Aufbau für Hawaii mit den letzten, ich glaube, 3 oder 4 Triathlon-Wettkämpfen, die dann auf dem Weg da noch so lagen.
Ja, also Lars, ich muss eh gerade an dich denken, mach mal.
Ja, gut, er sagt jetzt so ganz lapidar mit den 3 oder 4 anderen Triathlon-Wettkämpfen, die dann kamen, aber ich meine, da hast du dir ja eigentlich schon eine richtig breite Brust geholt, oder? Also, ich meine, das lief ja schon wesentlich besser, als du dir wahrscheinlich in den kühnsten Träumen erwartet hast, wenn man jetzt so die ganzen anderen Ergebnisse sieht, mit dann in dem Sinne der Megazeit in Erkner und auch noch dem deutschen Meistertitel. Das sind ja, wenn man es so betrachtet, warst du ja dieses Jahr schon ein guter Titelhamster sozusagen. Also.
Das war auch im Nachhinein wirklich was, wo ich sagen musste, auch wenn das jetzt vor Hawaii mit Krankheit und dann den Platten im Rennen und so schief gegangen ist, war ich eigentlich sehr entspannt vor dem Rennen, weil ich dachte, okay, also gerade durch die letzten 3 Jahre, so die Früchte sind eigentlich geerntet und irgendwie eingefahren. Und das habe ich dann mehr oder weniger nur noch auch ein bisschen als Zusatz betrachtet, eben weil es davor einfach schon, gerade die beiden Rennen davor waren halt zwei absolute Geschenke. Und da hätte ich, das war überhaupt nicht mein Ziel, das war gar nicht auf der Agenda, das war einfach, ja, bin ich einfach sehr, sehr dankbar für. Und da dachte ich danach, okay, wenn du halt jetzt das Hawaii-Rennen als Maßstab nimmst und das ist halt das Rennen, woran du auch alles irgendwie misst, dann ist halt das Potenzial dafür, dass wenn das Rennen nicht gut läuft, deine Enttäuschung groß ist, ja, sehr, sehr groß. Und das war dann halt nicht mehr gegeben. Und dementsprechend war das halt so irgendwie mental eine ganz große Erleichterung. Und auch bei den beiden, also ich glaube, ich habe 4 Rennen noch, also 4 Triathlon-Rennen noch gemacht vor Hawaii. Und die waren irgendwie alle überraschend positiv. Also da war einmal mein Zweitligarennen dabei, wo ich dann irgendwie die coole Erfahrung hatte, in der zweiten Bundesliga den schnellsten Laufsplit zu haben und dann irgendwie noch 30 Leute auf 5 Kilometer einzuholen, das war halt auch einfach ein cooles Erlebnis und war dann auch besser, als ich vorher gedacht hätte. Dann habe ich noch eine olympische Distanz als Testrennen gewonnen beim Silbersee-Triathlon in Stur. Das war irgendwie auch so der erste Fingerzeig, wo ich dachte, okay, also auch alles 3 aneinandergereiht irgendwie, da steh ich gerade wirklich gut da und war happy damit. Und dann halt die beiden Sachen, also DM-Titel in Hannover und auch gerade Erkner, waren dann halt sowohl von den Leistungen als auch von den Ergebnissen einfach echt besser, als ich es vorher auch von Trainingsergebnissen eingeschätzt hätte. Also das war einfach so klassisches Wettkampfszenario. Da waren die Konstellationen im Rennen einfach so gut, dass man einfach noch mal mehr rausholen konnte als das, was ich auch im Training angedeutet hätte. Weil das wäre einfach, hätte ich auch nicht erklären können mit Trainingsleistungen, gerade auch beim Laufen, wo halt das herkam. Und ja, deswegen bin ich auch so im Nachhinein, gibt es natürlich auch ein lachendes und ein weinendes Auge, aber das lachende Auge weiß irgendwie, was für eine tolle Saison das war, mit echt, echt vielen, vielen schönen Momenten. Und deswegen, ja, Aber du hast schon recht. Also mehr Momentum kann man eigentlich gar nicht haben, so vor Hawaii. Also natürlich sich dann zu beweisen, wie gut das eigentlich alles auf den Punkt geklappt hat. Weil gerade irgendwie, wenn man das so lange plant, ist das ja wirklich schwierig. Und es kann so viel auch im Vorfeld passieren. Und dass dann halt so ein langfristiger Plan punktgenau aufgeht, hast du halt auch wirklich selten im Sport. Und dementsprechend war ich darüber halt echt sehr, sehr glücklich. Aber du musst das Ding dann halt auch wirklich bis zum letzten Moment durchbringen und nicht bis 10 Tage vorher. Das gehört dann halt auch dazu.
Ich wollte gerade sagen, perfekte Überleitung. Wollen wir mal direkt rübergehen zu deinem Hawaii-Rennen an der Stelle, nachdem du jetzt von den Testrennen gesprochen hast. 10 Tage vorher ist das ungefähr auch der Zeitraum, der dir blühte quasi, als du in LA angekommen bist. Waren das 10 Tage vorm Rennen?
Ja, ziemlich genau. Ja, ja. Also das war auch extra so gelegt, dass ich irgendwie an dem, also genau 2 Wochen vorher so die letzte harte Koppeleinheit hatte, irgendwie 4,5 Stunden Radfahren mit Intervallen, dann irgendwie nochmal 27 draufgelaufen, ungefähr im Renntempo, also wirklich nochmal ein ziemlich hartes Programm, ein ziemlich großer Reiz, wo ich dann danach wusste, okay, jetzt halt bis zum Abflug, nur noch irgendwie Erhaltungstraining, nichts Wildes mehr machen, um dann auch nichts zu riskieren. Und wenn man dann halt rüberfliegt, 3 Tage bewusst LA, irgendwie am 4. Tag weiterfliegen, es wäre halt auch ganz gut gewesen, so erst die Zeitverschiebung, dann die Hitze, nicht 2-mal Systemschock auf einmal, sondern irgendwie nacheinander. Und dann natürlich, um die Gelegenheit mitzunehmen, ich war noch nie da, so ein paar Tage Sightseeing zu machen. Und ja, weil halt in der Zeit dann auch nicht mehr so viel passiert. Also so ein bisschen Bewegungstherapie hätte ich dann halt da auch gemacht, aber in den 10, 12 Tagen machst du dir dann im Zweifelsfall mehr kaputt, als dass es irgendwas bringt. Aber auch von der Stadt habe ich dann nicht so viel gesehen.
Ja, setz gern fort. Ich glaube, ich muss da keine weitere Frage zu stellen.
Ja, also ich hatte im Vorfeld vielleicht auch ein bisschen zu viel Angst davor, dass das passiert. Aber ja, ich hatte halt schon die Erfahrung, nachdem es mir in Mexiko nach dem Rennen so schlecht ging, klar, das ist nochmal ein Ausnahmezustand mehr für den Körper, und da sind wir 3 Tage danach auch zurückgeflogen, also da bin ich auch richtig krank geworden, das war das letzte Mal, dass ich so erkältet war, jetzt war es halt wieder irgendwie nach dem Rennen, und da hatte ich dann auch so ein bisschen Sorge vor und habe dann auch versucht, alles richtig zu machen, vorher nicht mehr zu intensiv trainieren, irgendwie nochmal mit Supplements versuchen, was zu machen, gute Ernährung, ausreichend Schlaf und so, also alles, was in meinem Rahmen war. Ja, und es ist dann trotzdem so gekommen, dass ich schon am Ende der Reise oder des Flugs gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie, mir geht's nicht wirklich gut. Und dann kannst du es ja nicht so genau auseinanderhalten, weil bei so vielen Stunden und dann auch noch Zeitverschiebung und so, denkst du, okay, komm, das gibt sich, du gehst jetzt ins Bett, du schläfst gut und dann schüttelst du das ab und Jetlag gehört auch dazu und macht dir mal keinen Kopf. Und dann habe ich es am nächsten Tag auch noch tatsächlich hinbekommen, irgendwie ein bisschen echt locker zu laufen. Und dachte dann, okay, vielleicht, manchmal macht es das ja tatsächlich besser, um dann irgendwie nach 1,5 Tagen gar nichts machen und nur rumsitzen, den Körper mal so ein bisschen aufzuwecken. Und dann, als ich den letzten Schritt da gesetzt habe vom Laufen, habe ich schon gemerkt, okay, das ist halt nicht so das normale, irgendwie, du bist träge oder so, sondern da ist echt was in dir, was brütet. Und das war dann auch das Letzte, was ich in LA gemacht habe, so ungefähr. Also dann habe ich es irgendwie noch die 1,5 Stunden zurück ins Hotelzimmer geschafft und im Bus war schon, okay, also Kopfschmerzen, schon gemerkt irgendwie, dass ich Fieber bekomme, und dann, ja, war ich halt da dann 14 Stunden oder so im Bett, bin am nächsten Morgen aufgewacht, hatte immer noch Kopfschmerzen und Fieber, und da hat halt so ein bisschen das Unheil seinen Lauf genommen, ist dann nach 2 Tagen ein bisschen besser geworden, aber hat sich dann umgewandelt in klassische Erkältungssymptome. Und da war auch dann so ein bisschen, dass ich dachte, okay, wenn du erstmal merkst, du hast richtig Schleim und so und du bist richtig erkältet, das ist dann auch nichts mehr, wo du sagst, du schläfst mal 2 Nächte gut und dann hast du es wieder weg, sondern davon hast du halt leider meistens irgendwie fast 2 Wochen was, zumindest bis du wieder bei 100% Gesundheit bist. Und das hat mir natürlich dementsprechend schon irgendwie Kopfzerbrechen bereitet, als ich dann am 4. Tag irgendwie dachte, okay, mir geht's nicht gut und ich habe auch noch eine Weiterreise. Also die ist ja auch nochmal Stress für den Körper. Und die konnte ich dann eigentlich auch zeitlich gar nicht gebrauchen und habe mir dann auch schon viele Sorgen gemacht, einfach nur was den Start überhaupt angeht. Und habe dann irgendwie bis 3, 4 Tage vorher das auch noch nicht gesehen, dass es gesundheitlich eine gute Idee wäre, überhaupt an den Start zu gehen. Und das hat sich im Nachhinein jetzt so ein bisschen bewahrheitet. Ich weiß nicht, man hört mir das wahrscheinlich auch noch ein bisschen an, aber ich war dann gesund genug, um zu starten. Habe dann zwar auch gemerkt, ich bin gesundheitlich nicht bei 100%, aber das ist jetzt nicht bedenklich oder so. Wahrscheinlich hätte ich dann 2, 3 Tage später auch dann zum Großteil hinter mir gehabt. Aber so hat mein Immunsystem dann gesagt, einmal zurück auf Werkseinstellung. Ja, bin danach dann erst richtig krank geworden und habe da jetzt eigentlich, also habe da immer noch was davon. Von daher kann ich im Nachhinein einfach nur sagen, ich bin dann froh, dass es noch in dem Rahmen überhaupt geklappt hat, weil das hätte auch anders sein können. Und manchmal schafft man es dann auch, sich ausreichend zu bescheißen, um dann zu sagen, okay, ich fühle mich eigentlich gut genug, aber du weißt eigentlich, da ist immer noch was in dir drin und du läufst ja nicht mal eben so 10 Kilometer, wo, wenn du nicht fit bist, dann läufst du 30 Sekunden langsamer, es bleibt halt immer noch eine Langdistanz. Und da darfst du dann auch im Vorfeld nicht lang genug drüber nachdenken, um dir dann irgendwie zu sagen, okay, Junge, vielleicht besser
Nicht.
nicht. Aber ich meine, jeder kann es ja nachvollziehen. Also ich habe es dann vorher natürlich auch getestet und habe dann auch nochmal vor Ort trainiert zum Glück. Und es war halt so, dass es mich aktiv nicht eingeschränkt hat. Sonst hätte ich das auch wirklich nicht gemacht, auch schweren Herzens. Aber natürlich kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass das eines der Worst-Case-Szenarien ist, du bist halt da und du kannst da nicht starten. Also da hätte ich mir auch nicht das Rennen angeschaut. Dann wäre ich irgendwo zum Vulkan gefahren am Renntag und so. Das hätte ich mir echt nicht gegeben. Ja, zum Glück. Mein Minimalziel war ja, ins Ziel zu kommen, und das habe ich dann immerhin noch erreicht.
Ja, absolut. Und das in echt einer respektablen Zeit, möchte ich mal meinen. Also allen Widrigkeiten zum Trotz.
Ja,
Definitiv.
das war halt, das war dann quasi die, ja, die Hiobsbotschaft Nummer 1. Und ja, ging dann halt weiter mit einer sehr schlechten unmittelbaren Wettkampfvorbereitung einen Tag vorher,
Oh ja.
wo ich dann mein Rad eigentlich gegen Mittag einchecken wollte und am Morgen festgestellt habe, eigentlich habe ich das Rad nur abgestellt gegen die Wand. Am Abend davor hat die Schaltung noch funktioniert, dann wollte ich nochmal 20 Minuten fahren und nichts ging mehr. Dann erstmal positiv geblieben und gesagt, komm, hey, beim Radservice da ist irgendwie ein Softwareproblem, das lösen die in 10 Minuten, dann stellst du dein Rad ab, dann geht's wieder zurück und dann gibt's Nudeln. Und daraus sind dann halt 6,5 Stunden geworden, wo ich von der Wechselzone zum Radshop, zur Messe zu SRAM, zurück zum Radshop geschickt wurde. Und die Endlösung dann war, neues Schaltwerk einbauen lassen für $500. Und ja, das dann zur Folge hatte, dass ich eine Viertelstunde vor Ende des Check-ins mein Rad abstellen konnte und zwischendurch wirklich dreimal an der Grenze war, weil mir keiner weiterhelfen konnte. Also keiner konnte das Problem identifizieren, dass ich dachte, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Also wenn ich mein Rad jetzt nicht wiederbekomme, kriege ich noch irgendein Rad von einem Samstagstarter so kurzfristig geliehen, dass ich es hier noch rechtzeitig in die Wechselzone stellen kann? Kriege ich das wenigstens so eingestellt auf meine Maße, dass ich das Rennen beenden kann? Aber das sind halt alles so Gedanken, die brauchst du dann am Tag vor dem Rennen halt wirklich nicht.
Nee.
Und das war dann halt doch deutlich mehr Stress, als einem dann gut tut.
Aber war es quasi eine Viertelstunde vor Ende deines Slots oder wirklich vor dem Schluss der Gesamtwechselzone?
Nee, also 18 Uhr war dicht machen und 17:45 war ich da.
Scheiße. Oh, weia, ey.
Aber dann kannst du ja von Glück reden, dass es überhaupt noch ein ja, Schaltwerk quasi irgendwo überhaupt gab.
Ja.
Also so, wenn man sich da angeguckt hat, wie da die ganzen Sachen über den Tisch gingen. Also das war schon echt. Also ich meinte, man muss eigentlich so ein Pop-up-Fahrradladen jedes Jahr ungefähr eine Woche auf Hawaii aufmachen. Dann verdienst du dich da wahrscheinlich dumm und dämlich. Also so wie wirklich die Mechaniker da auf der Messe gearbeitet haben. Und dann gab es auch noch einen Fahrradladen da direkt an der Palani Road. Das war der Wahnsinn.
Ja, genau,
Also wie die gearbeitet haben.
genau bei dem war ich auch. Und in den ganzen Stunden, die ich da war, habe ich natürlich auch die Leute gesehen, die da gekommen und gegangen sind. Und das war schon echt verrückt. Also das waren wirklich Hunderte. Also in
Krass.
den paar Stunden, ich bin halt auch nicht so weit immer weggegangen, zwischendurch halt mal zur Messe, und dann wusste ich halt auch nicht, wie lange das dauert. Dann haben sie halt auch noch 2 Stunden gebraucht, um das Schaltwerk einzubauen. Da stand ich dann quasi daneben, und nebenbei haben die dann noch 50, 60 andere Leute bespaßt, und da war halt auch alles dabei, ne? Also nur jemand, der den Tubeless-Reifen gewechselt haben wollte und sonst irgendwie einmal Gänge einstellen, bis hin zu Leuten, die ähnlich verzweifelt waren wie ich, wo dann irgendwie nichts mehr im Rad funktioniert hat. Und ja, das war schon echt abenteuerlich. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass das noch so viele Leute sind, die auch noch mal einen Shop aufsuchen müssen, wo dann der Radsupport nicht reicht, weil in der Wechselzone standen ja noch 2 Zelte mit Mechanikern, die dir eigentlich auch noch for free irgendwie bei kleinen Problemen hätten weiterhelfen können, wo die wahrscheinlich dann aber auch gesagt haben, wie zu mir, nee, reicht nicht, also können wir nicht helfen, dann geh damit woanders hin, weil wir sind an unserem Limit so. Das war schon krass, ja.
Krass. Alter Schwede, ja gut, das ist. Pff. Okay, aber es hat geklappt. Also was heißt, aber es hat geklappt, das lässt sich jetzt so leicht sagen, ne? Aber es ging glücklicherweise alles auf. Du konntest dein Rad noch einchecken. Das war ein Tag vorm Rennen, hast du gesagt?
Ja.
Okay, und gut geschlafen, normale Aufregung, normale Nervosität, alles im normalen Rahmen. Dann war der Rennmorgen und ja, doch, schon.
Mein Rahmen vor solchen Rennen ist halt nur mal 2,5 bis 3 Stunden Schlaf und Aufregung maximal am Limit, von daher war echt alles wie immer.
Echt,
ja? Ja, ja.
Ach du Scheiße, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also hast du quasi in der Wechselzone quasi geschlafen.
Hätten wir besser bekommen, hätte ich mehr Ruhe gehabt, glaube ich. Das,
ja.
Stark. Okay, und gut. Lars, bitte.
Ja, genau. Am Morgen ging es dann wieder in die Wechselzone und als du dann quasi dein Bike gecheckt hast und da alles fertig gemacht hast, war alles in Ordnung quasi, als du es so gesehen hast oder wie?
Ja, auch da eigentlich wieder, ähnlich wie bei der Reise. Also ich hab das schon mal gesagt, so meine beiden größten Sorgen waren halt immer, du fliegst einmal um die ganze Welt und du wirst krank und kannst nicht starten und du fliegst um die ganze Welt und alles hat funktioniert und du stehst da und hast einen Platten. Und mir ist jetzt beides passiert und das, obwohl ich halt aktiv versucht habe, dagegen zu steuern. Also ich habe bewusst keine Latex-Schläuche benutzt, damit mir halt sowas nicht passiert. Ich habe halt nicht wie ein Wahnsinniger 8 Bar raufgeknallt bei der Hitze, wie halt einige Leute, wo es dann noch irgendwie dann kurz vor Zuschluss der Wechselzone morgens nur ein paar Mal Puff gemacht hat, sondern halt 6,5 Bar, alles, was ich ausprobiert habe, auch in den Vortagen, alles, was sich irgendwie bewährt hat, was man auch gut fahren kann. Und ja, nochmal alles gecheckt, dann zum Schwimmen gegangen. Ja, das lief dann auch irgendwie unspektakulär. Ich bin ja halt genauso wie du auch, Lars, eine Woche vorher beim Huala Swim habe ich mitgemacht. Das war quasi der erste Tag, wo ich wieder so richtig dann auch Sport gemacht habe. Und die Bedingungen waren irgendwie an unserem Renntag offensichtlich deutlich härter als dann irgendwie beim Hoala-Swim und auch bei dem Samstagsrennen. Also wenn du da siehst, dass irgendwie die Gruppe um Daniela Rief 5 Minuten langsamer geschwommen ist als so in den Jahren davor und Anna Haug irgendwie auch 4 bis 4,5 Minuten langsamer als beim Hoala-Swim, war ich eigentlich ganz zufrieden, als ich dann gesehen habe, dass ich 1 Minute schneller geschwommen bin als die Woche vorher. Ich bin zwar 2019 den Kurs irgendwie auch schon mal unter 1 Stunde geschwommen, aber das waren bei mir jetzt 1:03. Das ist aufgrund der Umstände, war ich damit echt happy, auch wenn ich so die Abstände gehört habe. Und dann dachte ich halt, okay, die Position ist jetzt echt nicht so schlecht, jetzt irgendwie Radgruppe und auf geht's. Und dann bin ich halt 10 Meter gefahren und dachte, okay, stimmt was nicht, nach vorne geguckt und dann platten Reifen gehabt. Und das Problem war halt so ein bisschen dann, im ersten Moment habe ich gedacht, okay, wenn ich meinen Ersatzschlauch nehme, habe ich halt das Problem, der ist weg. Und wenn auf dem Highway noch was passiert, dann stehe ich halt wirklich da. Und dann muss ich halt warten, bis der Mechanikerwagen dann irgendwann mal vorbeikommt und mir vielleicht was gibt. Und das wollte ich dann halt nicht, weil die mir gesagt haben, ja, wir haben alles hier und so, wir haben halt Support. Dann habe ich gedacht, gut, okay, dann hast du halt wenigstens das Glück, dass das schnell erledigt ist, dann kann dir jetzt jemand helfen. Dann haben sie gesehen, 80er Vorderrad, dann brauchen wir einen 80er Schlauch. Dann denkst du halt, okay, dann kommen die jetzt in 1 Minute wieder. Dann kamen sie aber eher so nach 4 Minuten wieder, weil die wahrscheinlich dann erstmal einen passenden Schlauch gesucht haben. Und du bist halt immer da und denkst gleich und gleich und gleich. Dann kamen sie wieder, haben es fertig gemacht, wollten aufpumpen, nächste Pumpe gesucht, gemerkt, Ventil war immer noch zu kurz. Alles klar, Ventilverlängerung vom kaputten Schlauch abgeschraubt, beim neuen Schlauch rauf, nochmal alles rausgenommen, damit nochmal irgendwie um die Ecke verschwunden, wiedergekommen und der ganze Spaß hat dann irgendwie 17 Minuten gedauert und dann siehst du halt irgendwie das ganze Rennen an einem vorbeiziehen und das Problem war halt auch so ein bisschen, ich wusste ja auch nicht, wie es mir gesundheitlich geht. Also es war ja nach der ersten Rennstunde. Ich wusste ja eh schon nicht so richtig, was irgendwann auf mich zukommt. Und wollte das Ganze relativ entspannt angehen, um einfach mal so zu gucken, wie es ist. Und wenn sowas halt dann so früh passiert, dann musst du halt irgendwie aufpassen, dass es dich nicht richtig bricht. Und da habe ich echt versucht, also in dem Moment hat es mir auch dann alle Schuhe ausgezogen. Aber als ich dann wusste, okay, jetzt kann ich losfahren, dachte ich, okay, jetzt irgendwie mit Anstand einfach kontrolliert, so hör auf deinen Körper, bau keinen Mist, irgendwie hoff ein bisschen drauf, dass du das Glück hast, dass du nicht also gesundheitlich merkst, dass irgendwas noch sehr im Argen ist und mach einfach dein Ding, aber das ist dann halt auch sehr einfach gesagt und in manchen Momenten nicht unbedingt einfach umzusetzen.
Und weißt du jetzt, woher der Platte kam? Also ich meine, man ist ja eigentlich da nur, weil ich hatte nur so, weil einige auf jeden Fall so ein bisschen Probleme hatten, dass da irgendwie Luft aus dem Reifen raus war oder irgendwie das Ventil auf einmal aufgedreht war oder so. Da hatte ich schon ein paar mitbekommen, die irgendwie so das Ding hatten. Und da habe ich mich gefragt, ob da wirklich irgendwie welche sind in der Wechselzone, die versuchen, andere zu manipulieren oder so. Also keine Ahnung, ich weiß es ja
Aber
nicht, aber.
mein erster Impuls war tatsächlich auch, dass das Erste, was ich versucht habe, mir eine Pumpe zu holen und versucht einfach wieder aufzupumpen. Nur für den Fall, dass die Luft raus ist. Also dann stehst du da ja nur ein paar Sekunden und dann machst du wieder voll und dann fährst du los. Aber es ist nicht drin geblieben. Also der Schlauch ist definitiv kaputt gegangen. Zu allem Überfluss morgens um 5:30 Uhr, als ich Timo getroffen habe in der Wechselzone, meinte er dann noch zu mir: Ah, jetzt weiß ich ja, aus welchem Rad ich die Luft lassen muss nach dem Schwimmen. Ich sag mal so, ist nicht gut gealtert.
Mann, ey. Okay. Ja. Nee, weil ich weiß nur, dass bei Fritz, der hatte auch am Anfang Probleme mit seinem Reifen, aber da war nur Luft abgelassen. Oder war auf jeden Fall Luft raus. Ob die abgelassen wurde oder nicht, ist halt so die Frage. Aber ja, man kann eigentlich nur hoffen, finde ich aus meiner Sicht, dass es keiner irgendwie wirklich absichtlich macht. Aber so im Nachhinein habe ich auch gedacht, ich meine, die Wechselzone ist was, 2 Stunden offen oder 1,5 Stunden? Ich meine, da stehen irgendwie 2.500 Fahrräder und eher so halbwegs Startgruppen sortiert. Ich meine, wenn da wirklich jemand so das Ding hat, seine Gegner außer Gefecht zu setzen, ist das irgendwie so die leichteste Sache der Welt, ne? Also,
Findest du? Also ich habe da auch drüber nachgedacht, gerade auch als ich das von Fritz gehört hatte, und dachte dann, also, dass du unbemerkt bei der Anzahl von Helfern und auch von Athleten zu einem Rad gehst, wo du nichts anderes dran machst, sondern einfach nur die Luft rauslässt und weitergehst, du bist doch eigentlich dauerhaft unter Beobachtung. Also ich könnte da nicht mit einem guten Gewissen hingehen und denken, hey komm, sieht schon keiner, ich bin ja hier völlig allein irgendwie. Also es ist.
Du trägst ja nicht deine Startnummer irgendwie groß, also in dem Dunklen, weißt du, dann, wenn du wirklich weißt, welche Räder das sind, dann gehst du dahin. Es interessiert sich ja keiner dafür. Also die sehen dich natürlich, aber ich glaube, es ist dann wirklich so wie bei so Kunstdieben, so das Auffälligste ist das Unauffälligste. Was machen sie da? So, ich habe einen Rennbrand unterm Arm. Ja, dann gehen sie dahin. Also, weißt du, so stelle ich mir das vor. Aber ich hoffe nur, das ist halt wirklich. Ich hoffe wirklich, dass es nicht so ist, aber irgendwie, weil da einige irgendwie so gemeckert haben. Und gerade so, wenn es so direkt am Anfang ist, ja, weiß ich auch nicht. Also schon, bist du überhaupt die Straße hochgefahren oder war das wirklich noch in der Ebene?
Nee, 10 Meter. Also wirklich,
Krass.
wirklich, wirklich aufgesprungen, 10 Meter gefahren und gemerkt wirklich, ich bin vorne auf der Felge und
Okay.
dann umgedreht.
Ja. Okay, das ist natürlich. Mein erster Gedanke war eben, aber da hast du ja gesagt, weil du nur einen Schlauch mit hattest, so war das der Gedanke, okay, wenn ich jetzt auf dem Highway bin und da was passiert, dann ist es vorbei. Mein Gedanke war irgendwie so, ey, einfach schnell meinen eigenen Schlauch reinhämmern und dann ist da überhaupt kein Stress, weil so mit den ganzen unterschiedlichen Ventillängen und sonst irgendwas. Aber man sollte eigentlich hoffen, dass die das dann vielleicht besser wissen.
Ja, ich meine, das weißt du halt in dem Moment nicht. Und da ist dein Kopf sowieso
Ja,
woanders. Also da, ich hätte sowieso
klar.
auch so zittrige Hände gehabt, dass ich froh war, dass jemand da ist, der meinte, hey, wir haben alles da. So, wir haben hier ist Wechselzone, wir haben Radsupport, wo ich dachte, okay, komm, dann let's go,
Ja.
3 Minuten und fahr los. Und dass sich das dann irgendwie so entwickelt hat, das kann man, ist halt vorher nicht absehbar. Und das war dann
Ja.
einfach ein bisschen Pech.
Ja.
Ja. Und
Viel
hattest du dann,
Pech.
absolut, aber hattest du dann für dich den Eindruck, dass du dann trotz irgendwie dieser 17 Minuten und wahrscheinlich irgendwie so der ganzen Emotionen, Wut im Bauch und alles, dass du dich von Anfang an dann direkt so auf dein Rennen wieder konzentrieren konntest? Oder hattest du so erstmal den Eindruck, dass du ja aufgrund des ganzen Adrenalins und allem erstmal voll überziehst und dann irgendwie dich wieder runter beruhigen musst?
Nee, das war eigentlich nicht so. Ich glaube, da hatte ich einfach zu viel Sorge auch noch, dass ich irgendwie, wenn ich am Anfang zu stark loslege, ich doppelt die Quittung bekomme, einfach weil mein Körper dann halt nicht mitmacht irgendwann mehr und war da einfach auch sehr vorsichtig. Geärgert hat es mich im Nachhinein eigentlich erst so richtig, weil wenn du dir dann klar machst, also wenn jetzt irgendwas richtig in die Grütze gegangen wäre und ich dann irgendwann den zweiten Halbmarathon einfach aus körperlichen Gründen oder wie auch immer hätte gehen müssen. Und ich bin dann bei 10 Stunden 45. Dann hätte ich auch gesagt, ja, Mai, 10 Stunden 45 oder 11 Stunden 2. Also das wäre mir dann auch im Nachhinein egal gewesen. Aber wenn du dann halt merkst, dass also du fährst halt 180 Kilometer alleine Rad, dann kommen natürlich die Standzeit raus. Dann hast, wenn du eine Gruppe hast, weißt ja selbst, da bist du noch ein paar Minuten auf jeden Fall schneller unterwegs und noch motivational. Wenn du halt weißt, du bist jetzt nicht auf Platz 100, schieß mich tot, sondern du bist halt irgendwie vorne in Reichweite dabei und es geht halt auch noch um was und deine Disziplin kommt eigentlich noch, da findest du ja dann die Minuten. Und halt im Nachhinein zu sehen, also ich hatte jetzt, glaube ich, 9 Stunden 28, ziehe die 17 ab, da wäre ich irgendwie schon 10. oder 11. gewesen. Nur bei der Standzeit, da kommt die Gruppendynamik auf dem Rad mit dazu und alles andere, was dann noch mit reingespielt hätte. Und das wäre halt dann trotz der Krankheit gewesen. Also die hat mich zum Glück halt nicht so beeinträchtigt, dass ich irgendwann gesagt habe, so hey, ich muss jetzt aktiv kürzer machen, sondern ich habe es mir gleichmäßig eingeteilt. Das war unter dem auf jeden Fall, was ich sonst wahrscheinlich hätte abrufen können. Aber es wäre halt genau dann da gewesen, wo ich vorher gedacht hätte, hey, wenn du ein einigermaßen gutes Rennen machst, dann landest du da. Und es ist halt dann einfach ein bisschen schade, wenn du merkst, ausschließlich externe Faktoren sorgen dann dafür, dass es dir jetzt aus sportlicher Perspektive das Rennen versaut, wenn du halt eben schwarz auf weiß danach hattest, es hätte sonst gereicht und es wäre gut genug gewesen. Und das ist natürlich das, womit man so ein bisschen danach zu hadern hat, ne?
Ja.
Gut, bei mir sind es ja absolut andere Umstände gewesen. Ne?
Das stimmt.
Ich muss sagen, ich bin ins Ziel gekommen. Ich hatte ja gesagt, ich hatte auch schon mal eine richtig emotionale Zielüberquerung, so mit mega Erleichterung, als ich die Olympia-Quali 2016 dann im Nachgang geholt habe. Aber einfach, weil damals so der Druck so extrem hoch war. Also du wusstest ganz genau, ich meine, es waren dann 4 Jahre und nur Platz 1 und 2 haben sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Und man
Krass.
wusste ganz genau, wenn du jetzt hier Erster oder Zweiter wirst, dann weißt du, dass deine Saison bis zu den Olympischen Spielen geht. Und wären wir da Dritter geworden, wäre es dann so gewesen, dass du hättest deine Sachen gepackt und vielleicht wärst du das letzte Ruderrennen deiner Karriere gewesen, so ungefähr, ja. Und da war einfach der Druck so enorm hoch, dass ich über die Ziellinie gefahren bin. Und da war es wirklich so, boah, mir ist so ein ganzes Gebirge vom Herzen. Wirklich, ich habe mich vorher noch nie so viel leichter nach so einem Rennen gefühlt, einfach weil ich so viel Erleichterung hatte. Und da habe ich auch einfach gemerkt, wie viele da auch, sag ich mal, so vom Trainerteam und so da richtig emotional dabei waren. Also es ist einfach so ein Rennen, was man, glaube ich, seinen ärgsten Gegnern nicht wünscht, weil da so viel Druck ist. Und diesmal bin ich über die Ziellinie gekommen und wirklich, und da war es genauso. Silke war eine der Ersten, die da war und die hat mich dann auch gleich in den Arm genommen. Und da quasi umarmt. Und da war es so, ich war im Ziel und es war so ein Ding so von Riesenerleichterung und auch irgendwie, boah, ey, krass, dass ich das hier heute überhaupt noch irgendwie hinbekommen habe, soweit. Und da ist jetzt nämlich genau die Frage an Simon noch. Also ich meine, ich war ja am Anfang in dieser Situation, dass ich da, ich meine, ja fast ganz vorne gefahren bin. Verpflegungsstation war easy durchzufahren. Ich habe da immer gleich alles bekommen. Nachdem ich dann wieder losgefahren bin, hatte ich ja erstmal so einen Riesenpulk, durch den ich mich durchgekämpft habe und habe da erst gemerkt, was für ein Chaos oder was heißt für ein Chaos, aber wie voll eigentlich diese Verpflegungsstationen sind und wie sehr man dann teilweise sich doch im Tempo reduzieren muss oder so, um überhaupt die Verpflegung zu bekommen beim Radfahren. Beim
Krass.
Laufen war es dann für mich wieder so, dass ich ja mich wieder so weit nach vorne gearbeitet habe, dass ich in dem Sinne bei den Verpflegungsstationen überhaupt keinen Stress hatte. Aber als ich dann auf dem Highway zurück war und dann quasi diese Traube an Age-Groupern gesehen habe, und ich meine, man hat sich ja dann Aug in Aug gesehen, so die einen waren auf der einen Seite und ich war auf der anderen Seite, und da hat man einfach gemerkt, also da konntest du gar nicht irgendwie durchlaufen oder so, weil um da an ein Getränk zu kommen, ne, da musstest du fast so deine Ellbogen einsetzen oder so ein bisschen warten, dass sie dir das geben, weil wirklich so viele zu dem gleichen Zeitpunkt da waren. Und Simon, du bist ja als einer der Letzten gestartet in dem Sinne. Wie war es für dich da überhaupt, mit der Verpflegung dann auf der Strecke klarzukommen?
Ja, so die ersten zwei Verpflegungsstationen konntest du kaum anfahren, weil so viele Leute noch vor uns waren, die auch tatsächlich gehalten haben. Also die standen da 4, 5 Leute noch an den Verpflegungsstationen und haben quasi echt auch die Helfer so ein bisschen blockiert, die eigentlich was reichen wollten im Vorbeifahren. Und da musste ich eigentlich jedes Mal wirklich auf absolutes Rolltempo runterbremsen, um überhaupt noch was kriegen zu können. Weil, wie du schon sagst, bei mir war die Konstellation halt anders, ne? Ich hatte zwar ein einsames Rennen, aber es waren die ganze Zeit Leute da, nur die waren halt auf der rechten Straßenseite und nicht auf der linken. Das war dann halt bei den Verpflegungsstationen echt ein Problem. Bei mir kam dann auch noch dazu, ich hab meine Gelflasche bei Kilometer 70 auf dem Rad verloren bei einem Schlagloch. Das sind halt so Sachen, das ist zwar auch vielleicht Pech, aber das gehört halt zum Rennen dazu. Also dafür musst du halt dann Antworten haben. Das ist ein Teil davon. Da musst du dir einen neuen Plan machen und irgendwie schalten und gucken, wie du das gelöst bekommst. Und da war es halt dann aber noch ein bisschen wichtiger, dass ich an der Verpflegungsstation auch alles bekomme, was ich brauche. Also wenn ich da einmal dann die Gels verpasst hätte und ich hätte 40 Kilometer ohne Energie fahren müssen, dann wäre halt auch so ein bisschen vorbei gewesen. Deswegen musste ich von dem Zeitpunkt an wirklich komplett irgendwie runterbremsen, weil mir dann wichtig war, okay, eine Flasche hinten mit irgendwie Gatorade, beide Gels auf jeden Fall greifen, eine Flasche zum Nachfüllen, Wasser vorne fürs Trinksystem und eine nehmen, um zu kühlen und in dem Moment was zu trinken. Das sind dann schon hohe Anforderungen an so eine Verpflegungsstation. Dementsprechend kann man sich
Ja.
vorstellen, dass mein Tempo dann wirklich massiv runtergegangen ist. Aber das war halt wirklich wichtig, weil sonst wäre am Ende wahrscheinlich echt Wandertag gewesen. Von daher war es logistisch auch nicht anders möglich, weil eben so viel dann bis zum Ende auch der Radstrecke los war noch an den Verpflegungsstationen. Aber die Zeit musste man sich dann auch vernünftigerweise nehmen.
Und wie fandest du selber so die Entfernung? Also ich persönlich, ich meine, hier in Hamburg habe ich überhaupt keine Verpflegungsstation angefahren beim Radfahren.
Ja, 300, 310 war das auch alles Fat Max bei dir. Kannst du mit Wasser machen.
da war Paniagua bin ich gefahren. Vorher eine Scheibe Brot und ein bisschen Wasser hinterher. Nee. Aber ich fand persönlich, also ich meine, ich kann es ja wirklich nur hier aus Hamburg und ich weiß gar nicht, wie weit hier die Verpflegungsstationen beim Laufen auseinander waren. Aber ich fand persönlich, beim Radfahren hat es voll gepasst für mich, gerade auf dem Rückweg, wo ich die dann auch, sag ich mal, so ein bisschen konsequenter mitnehmen musste. Auf dem Hinweg habe ich in dem Sinne die nur benutzt, um mich runterzukühlen und dann den Wasserschluck zu nehmen. Und beim Laufen fand ich es ehrlich gesagt auch okay. Bis auf diese eine Verpflegungsstation. Und das war so die letzte Verpflegungsstation, bevor es in den Energy Lab reinging, bis zum Energy Lab. Ich meine, vorher hatte man so den Rhythmus, okay, da kommt die. Und man hat sie so halbwegs immer gesehen, wenn man sie nicht schon auf dem Hinweg gesehen hat. Und dann war es so eine Verpflegungsstation. Da bist du bei der Verpflegungsstation, guckst so die Straße
Ja,
entlang, den Highway
den
entlang.
Highway
So.
hoch, ne, und du siehst nichts. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Und du siehst nichts. Und ich denke so, fuck man, wie weit ist das denn? Und dann biegst du oben so Energy Lab rein und dann ist sie erstmal noch ein Stückchen weiter unten.
Ja.
Also das war niemals, ich habe es nicht nachgemessen, aber ich könnte mir niemals erzählen, dass das auch irgendwie so diese, was sollten es sein, 1,6 Meilen, ne?
Ja,
Oder ja, 1,6 Meilen oder 2 Kilometer, das war hundertprozentig mehr. Und also so gefühlt auf jeden Fall. Und ich fand, auf dem Hinweg hat sich schon gezogen und auch auf dem Rückweg. Dann kommt man so aus dem Energy Lab raus und guckt erstmal so den ganzen Highway runter und dann hast du so ein Mini-Marktstand gefühlt, so in so einer Senke drin und du denkst so, boah, bis dahin soll ich jetzt kommen. Also so, das hatte ich. Also ich fand, es war so die Verpflegungsstation, wo es wirklich am auffälligsten war, dass irgendwie so die Abstände nicht oder dass es mehr war.
ja, also beim Laufen hätten zwei mehr auf jeden Fall nicht geschadet. Aber ich glaube, viel problematischer jedenfalls bei mir, und das lag wahrscheinlich auch daran, dass vor mir eben auch noch viel mehr Leute auf der Strecke waren, war eher, dass dir nichts mehr gereicht werden konnte. Also von allen Verpflegungsstationen habe ich, glaube ich, bin ich bei zweien durchgelaufen. Also ich habe natürlich was genommen, aber im Sinne davon, dass ich während des Laufens nehmen konnte. Bei allen anderen habe ich angehalten.
Krass.
Und das auch teilweise gerade am Anfang notgedrungen wirklich, weil einfach keiner mehr was reichen konnte. Die Sachen standen auf den Tischen, da musstest du dich selbst bedienen. Und viele der Helfer waren wirklich permanent nur damit beschäftigt, überhaupt die Becher, die auf den Tischen standen, nachzufüllen. Also dass überhaupt was da ist und nicht mal was zu reichen, sondern wirklich nur dazu. Also dafür zu sorgen, dass die Leute, die kommen, sich überhaupt selbst bedienen können. Und das finde ich halt ungünstig. Also dafür ist es dann auch Hawaii und dafür sind die Bedingungen zu krass und auch die Leute, die teilweise dann irgendwie da vorbeikommen und vielleicht vorne echt eine gute Zeit machen wollen, einen zu hohen sportlichen Anspruch, als dass man dann da steht und dann gibt's keine Cola mehr, kein Iso mehr, kein Wasser mehr, kein Eis mehr. Also hatte ich auch irgendwie alles, wo man sich dann in dem Moment irgendwie behelfen muss und dann steht man halt kurz da. Und das ist dann einfach ein bisschen schade. Auch grundsätzlich für die Situation, dass es so schwierig zu sein scheint, Leute zu finden, weil das hätte man einfach, wenn man jeweils zwei Tische mehr einfach hätte aufbauen können und fünf mehr Leute an die Verpflegungsstation, wäre es halt einfacher gewesen. Aber es scheint ja nicht möglich gewesen zu sein, sonst hätten sie wahrscheinlich die Distanz zwischen den Verpflegungsstationen auch nicht verlängern müssen, sondern das aufrechterhalten, wie es vorher war. Das war auf jeden Fall spürbar. Das war aus der Sicht jedenfalls schade.
Ja, das glaube ich.
Wobei ich glaube, so wenn so die Hauptandrangszeit war, hättest du es, glaube ich, auch mit fünf Leuten mehr nicht geschafft.
Ja,
Also das
stimmt.
Gefühl, das war so viel. Aber deswegen finde ich es, und da kommt ja wirklich auch nochmal der Punkt, ich meine, eure Altersklasse ist ja jetzt eigentlich auch noch die Altersklasse, die da wirklich ja mit am wettkampforientiertesten vielleicht so um den Gesamtsieg mitspielt, ne? Oder das Tempo da setzt. Deswegen umso merkwürdiger, dass sie so welche ganz nach hinten setzen, ne? Wo es dann nicht, dass die anderen Altersklassen weniger wettkampforientiert unterwegs sind, aber in dem Sinne dann irgendwie fürs Gesamtergebnis oder die Dynamik einfach eine anderes Tempo haben. Ja, war schon unglücklich. Wird nächstes Jahr anders sein. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Learning, was sie da mitnehmen können.
Ja, wurde ja auch im Vorfeld viel darüber diskutiert und war ja absehbar und wurde ja auch an vielen Stellen zu Recht schon kritisiert und das ist genauso eingetreten. Also das, man hätte ja auch im Nachhinein sagen können, okay, hat sich nicht bewahrheitet, aber sowohl die Situation an den Verpflegungsstationen, auf dem Rad, beim Laufen, also das war dann massiv spürbar, gerade für die, die dann irgendwie halt so weit hinten gestartet sind. Wir waren ja Stunde 15 nach den Profifrauen sind wir ja erst auf die Strecke gegangen. Und waren dann quasi wirklich mittendrin, also vielleicht noch eine vordere Mittelfeld und so, aber es waren noch genug Leute auch schon vorher auf der Strecke, gerade beim Radfahren, aber auch dann beim Laufen, dass es sich wirklich natürlich nochmal mehr bemerkbar gemacht hat, als dann bei dem Samstagsrennen, wo dann die ersten beiden Altersklassen danach, glaube ich, auch die schnellsten waren und du generell im Feld von 2500 Leuten oder so schon weit vorne bist. Ja, das hat sich dann im Nachhinein leider genauso bewahrheitet, wie man es befürchtet hat vorher.
Gut.
Sorry,
Nee, 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 bitte.
wenn du jetzt ein Gesamtfazit quasi ziehen musst, ich meine, hattest du ja vielleicht schon so ein bisschen gemacht, aber würdest du sagen, dass du da auch schon aus dem gesamten Rennen auch eher mit dem lachenden Auge als mit dem weinenden rausgehst, auch wenn quasi da so dieses Missgeschick mit dem Reifen war? Ich meine, deine Laufzeit war jetzt am Ende unter den Umständen ja auch noch ziemlich gut, also wenn man alles so mitsieht, Fahrradfahren warst du jetzt fast komplett alleine unterwegs, plus minus 5 Minuten dann vielleicht, wenn du eine Gruppe gehabt hättest. Also ist es so, dass du dann nicht doch vielleicht ein bisschen mehr lachendes Auge als weinendes Auge hast?
Ich würde es mal trennen. Ich würde mal das sportliche Rennen von dem Erlebnis trennen. Das ist für mich, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, um es dann zu verbuchen. Also mit dem sportlichen Rennen habe ich, oder mit dem sportlichen Ergebnis habe ich natürlich nach wie vor irgendwie sehr gemischte Gefühle, glaube ich, einfach nachvollziehbarerweise. Und da hätte ich einfach gerne gewusst, was dann an dem Tag drin gewesen wäre. Deswegen wollte ich das Ganze ja auch machen. Und ich habe ja auch vorher gesagt, für mich wäre es wesentlich einfacher gewesen. Ich bin in der Form, die ich vorher hatte, am Start. Und wegen irgendwelchen Gründen setze ich das Ding komplett in den Sand. Und habe ein schlechtes Ergebnis. Das gehört halt zum Sport dazu. Und das wäre für mich echt in Ordnung gewesen. Als dann irgendwie jetzt zu wissen, die Chance dafür wird dir irgendwie so ein bisschen halt durch andere Faktoren genommen. Das ist halt nach wie vor ein bisschen schade. Und was das Erlebnis angeht, also klar, da bin ich einfach sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass ich das irgendwie durchgezogen habe, auch vor allem, und dass ich das Erlebnis verbuchen kann, weil irgendwie ich habe 2014, als ich angefangen habe mit Triathlon, habe ich mir das mal vorgenommen und das war zu einem Zeitpunkt, da wusste ich noch gar nicht, dass man Cleats braucht unter Radschuhen, um mit Klickpedalen zu fahren. Da hatte ich noch kein Rennrad, da hatte ich noch nie ein Schwimmtraining. Und wenn ich dran denke, wie sehr ich mir das damals mal in den Kopf gesetzt habe und mit wie viel irgendwie Energie ich das verfolgt habe, mir alles angeguckt habe und dachte, hey, eines Tages vielleicht mal und so, und da jetzt dann mit dem Wissen, das abgehakt zu haben, darauf zurückschaue, dann sind das auf jeden Fall sehr, sehr viele lachende Augen. Und ja, das ist eben das Erlebnis an sich. Bin ich froh, dass es dann so auch gekommen ist und ich dann auch mir das Finish an dem Tag wirklich erarbeitet habe. Und vielleicht ist eine Geschichte zu erzählen in ein paar Jahren oder Jahrzehnten vielleicht dann auch mehr wert als ein achter Platz in der Altersklasse. Und wenn du dann sagen kannst, irgendwie oben bei Palani hat Jan Frodeno dir nochmal zwei Wasserbecher gereicht, ist ein paar Meter mitgelaufen, hat dich nochmal angefeuert, dann ja, sind das irgendwie die Dinge, die vielleicht dann auch nochmal mehr irgendwann in Erinnerung bleiben.
Und jetzt haben wir ja beide eigentlich noch eine Rechnung mit Hawaii offen. Nächstes Jahr dann quasi die Ikona-WG Müller-Wiechert. Wo wollen wir uns qualifizieren?
Also nächstes Jahr nicht.
Roomies.
Nächstes Jahr nicht, aber wenn du da verhandeln kannst. Also bist du echt schon so weit wieder? Sagst du nächstes Jahr wiederkommen und besser machen?
Ja, dann muss man sich den Podcast von gestern angehört haben.
Mitgedacht.
Nee. ich weiß ehrlich gesagt nicht. Muss ich auch gucken. Also ich glaube, ich bin da so ähnlich wie du. Bei mir sind natürlich auch ganz andere Umstände, wie dieses Jahr quasi da alles funktioniert hat und wie mir das übernommen wurde. Darum glaube ich, ist es bei mir schon so. Ich will nicht niemals nie sagen, ob es jetzt nächstes Jahr schon wieder ist, weiß ich nicht. In 2 Jahren, dann muss man ja schon wieder fast gucken, dann bin ich ja einer der Älteren in meiner Altersklasse. Nein, Quatsch. Also,
ja, doch. Mal gucken.
komm, also Jule, ich bin... Ich
das hast
bin
du gesagt, genau, eine der Älteren deiner Altersklasse.
Genau, aber ich bin genau in der Mitte dann. Also genau. Von daher würde es noch passen. Nein, aber es ist auf jeden Fall jetzt, ja... Jetzt nicht so, dass ich direkt sage, es muss alles wieder so sein. Ich glaube, man muss sich oder ich müsste mich da so ein bisschen sortieren, gucken, wie das quasi alles finanziell passt, wie sich das da eventuell entwickelt. Genau, also jetzt nicht um alles willen quasi das unbedingt wieder machen. Also ich glaube, dafür gibt es auch echt geile Rennen hier in Europa, die man mitnehmen kann.
Ja, das glaube ich auch. Also es geht mir ähnlich. Nächstes Jahr würde ich auch also auf jeden Fall kategorisch schon mal ausschließen. Ich habe halt jetzt dieses Problem, ich habe ja vorher gesagt, eins meiner Ziele ist, dass ich so glücklich bin mit dem Rennen, dass ich nicht das Bedürfnis verspüre, wiederzukommen. Also bei bestem Willen, das kann ich nach der Erfahrung, die ich da jetzt gemacht habe, wirklich nicht leisten. Von daher wäre das Bedürfnis natürlich irgendwie schon da, um nochmal hinzugucken, was wäre denn drin, aber dir sagt ja auch niemand, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Und dann hast du genauso viel investiert, auch wie du schon sagst, irgendwie finanziell an Zeit, an Entbehrungen, die vielleicht dann auch noch mal mehr spürbar sind, als sie in den Jahren davor waren. Mir geht's jedenfalls so. Und da weiß ich auch wirklich nicht, ob ich das auf mich nehmen will, weil ich dann noch fragen muss, so hey, wofür? Also ist dann selbst das Szenario, was du dir ausmalst, ist es das dann wert, was der Aufwand mit sich bringt? Und das würde ich jetzt in meinem Fall auf jeden Fall mit Nein beantworten. Aber wie du schon sagst, ich möchte nicht ausschließen, je nach Lebensumständen, Situation und Motivation, dass sich das vielleicht nochmal ändert. Gerade sieht es aber nicht danach aus. Ja, aber das, was mir am meisten wehgetan hat, muss ich sagen, vielleicht ist das auch fast schon ein guter Rausschmeißer, mich hat in dem Moment der Abreise gar nicht am meisten schockiert, dass ich dachte, okay, ich komme hier vielleicht nie wieder her und irgendwie mit dem Rennen und so weiter, sondern ich dachte am Tag vorher, das könnte das letzte Mal gewesen sein, dass ich bei der Pokeschack gegessen habe. Und da dachte ich wirklich so, boah, das willst du nicht eigentlich. Also das, die Vorstellung ist schon hart jetzt. Also von daher, das war dann sehr, sehr prägnant, der Gedanke.
Ja, na klar. Also Leute, die schon auf Hawaii waren, die können das wahrscheinlich mitfühlen. Obwohl Lars sagt so...
Was ja. Ist Pokeschack? Okay, ich kann jetzt noch unsere Story erzählen. Ich wäre sonst eigentlich auch bei Pokeschack essen gewesen. Wir haben uns im Haus alle vorgenommen, dass wir am Montag quasi dort frühstücken gehen. Sind da hingegangen und dann montags hat er aber zu. Also so war ich quasi bei knapp 13 Tagen Hawaii oder so nicht einmal im Pokechuck essen. Also muss ich doch nochmal mit Simon hin.
Ja,
also dann haben wir das hier schon mal festgehalten.
Das darfst du dir nicht entgehen lassen. Nee, aber bei dir muss man ja wirklich sagen, also ich weiß nicht, wie sehr du mit deiner Vorbereitung generell zufrieden warst oder wie sehr du denkst, dass du mit welcher Form da an den Start gehen kannst, aber ganz ehrlich, ich sehe ja keinen Grund, warum du da nicht AK-Weltmeister overall werden solltest.
Na.
Also, ja, ey, tut mir leid, ja. Aber das ist ja wirklich, also, wenn da irgendwie alles zusammenpasst in der Vorbereitung und mit der Gesundheit und dann mit dem Laufen, also schnellst einen Radsplit, wenn du keine Probleme hast, sonst fährst du ja mit dem Finger in der Nase. Und
Ja, so ungefähr.
denn das ist halt so unfassbar wichtig. Und da muss man ganz ehrlich mal sagen, wenn man vielleicht dieses Ziel dann auch hat und auch wenn es dann hochgestochen ist, ich meine, hey, komm, also die Ziele müssen manchmal so groß sein, dass du da vielleicht auch selbst ein bisschen Angst vor hast und dann landest du ein bisschen drunter. Du hast ja jetzt die Erfahrung gemacht, wie es ist, dieses Rennen zu erleben. Und dafür ist es wahrscheinlich sehr gut, dass du nicht ausgestiegen bist, sondern dass du bis zum Ende gespürt hast, was es heißt, das Rennen durchzuziehen und den Marathon zu sehen und zu fühlen mit all den Komponenten. Und wenn du wirklich wiederkommen solltest, ist das, glaube ich, eine Erfahrung, für die du dann im Nachhinein sehr, sehr dankbar sein wirst, weil das wird dich auf jeden Fall deutlich mit nach vorne bringen. Und wenn du das machen solltest, dann drücke ich dir alle Daumen, dass du da das Rennen auch wirklich machst und dass du dann die Salatschüssel, die Größe davon auch abschießt. Also
Geil, ja.
ja. Nee, wir lassen das so stehen.
Sehr gut.
Danke, Simon.
Gut, das heißt, die WG ist gegründet für Hawaii, ne? Wir legen uns jetzt auf kein Jahr fest, aber das sieht ziemlich vielversprechend aus, beziehungsweise es hört sich vielversprechend an mit euch.
Wenn Lars von seinem Triumph in 1 oder 2 Jahren berichtet, dann schneiden wir die Tonspur von dem Podcast jetzt auf jeden Fall noch mal raus und nehmen sie als Intro. Das möchte ich gerne hier
So.
festlegen.
Alles klar, du schneidest.
Mit dem größten Vergnügen.
Klasse. Gut, also wenn wir wollen, können wir uns gerne an deinen Worten festhalten, Simon, und das als Rausschmeißer genommen haben.
sehr gern.
Vielen, vielen Dank euch. Es war unfassbar unterhaltsam. Und ihr habt mir viele Einblicke in das Triathlon-Leben beziehungsweise das Renngeschehen da auf Hawaii geben können. Und hoffentlich vor allem unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Auf ein neues. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal um Hawaii geht. Das ist dann noch ein bisschen hin. Oder um eure Entwicklung im nächsten Jahr. Ich bin sehr gespannt. Also vielen, vielen Dank euch. Vielen
Danke
Dank
dir.
fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before. Cause that